Gespräch auf RBB Kultur.
Ich bin Katrin Heise und ich werde Ihnen Katrin Noack vorstellen. Die ist ambulante Krankenschwester und lebt in Spremberg. Die Lausitz kennt sie von Kindheit an und hat alle Veränderungen dort miterlebt und weiß, was die Gegend für Probleme hat, zum Beispiel durch Wegzug.
Also wir haben die Generation verloren und damit auch die nachfolgenden nach der Wendezeit, also vielleicht auch meine Generation und aber jünger auch. Ich sage so, bis die jetzt über 40 sind, da fehlen sehr viele, weil die schon für die Ausbildung weggehen mussten, weil sie dort dann ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben, Familie gegründet haben, Haus gebaut haben oder. Die kommen nicht zurück.
Und die fehlen durchaus, zum Beispiel beim Strukturwandel, den die Lausitz durch den Kohleausstieg zu bewältigen hat. Sorgen und Ängste vor Veränderungen sind groß und lassen viele Lausitzer an die einfachen Lösungen, die die AfD anbietet, glauben. Damit ist Katrin Noack nicht einverstanden.
Ich möchte nicht da sitzen und jammern und sagen, ich kann nichts bewirken und die machen mit uns, was sie wollen und ich möchte mich dem nicht so aussetzen. Das macht krank.
Sie schildert uns in dieser Stunde ihre Sicht auf die Lausitz und was es für sie bedeutet, dass sie sich den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angeschlossen hat.
Es war mir ein ganz großes Bedürfnis. Ist relativ kurzfristig organisiert worden. Die Organisatorin dieser Demonstration ist die Leiterin der Gruppe Unteilbar. Und diese Gruppe Unteilbar wird von uns, von der Kirchgemeinde getragen. Unsere Gesamtkirchengemeinde Perle der Lausitz, also in Spremberg und Umgebung. Und dadurch war ich nah dran. Wir hatten an diesem Tag eine Klausurtagung und haben die unterbrochen, um zu dieser Demonstration zu gehen.
Ja. Warum, Frau Noack, war Ihnen das denn so ein Bedürfnis?
Um es zu zeigen, Spremberg, wir machen uns Gedanken, wir leben in dieser Welt und gucken auch über den Tellerrand hinaus und es betrifft uns. Mhm. Und politisch interessiert bin ich mein ganzes Leben lang. Und ich möchte einfach auch, dass die Wahrnehmung vielleicht landes- oder bundesweit nicht ist, aha, ja, der Osten des Landes ist sehr rechts geprägt oder die Anschauung, es ist sehr konservativ, bis hin zum Rechtsextremismus. Und ich wollte zeigen, nein, nicht alle. Wir sind nicht alle und ich will es auch nicht immer pauschalisieren. Und für diesen Tag, wir hatten also einen konkreten Anlass, hatte sich die Partei Die Rechte, die an sich keine große Bedeutung hat, angemeldet für eine Demonstration, um zum Mittelpunktstein Deutschlands, fragen Sie mich nicht aus welchem Jahr, aber es ist lange, lange her, gibt es einen Gedenkstein und der wird quasi missbraucht dafür und die hatten diese Demonstration angemeldet. Das war der Anlass für unsere Gegendemonstration und es war zu zeigen, ich wusste nicht, wie viele Menschen es geben wird und ich wusste auch nicht, was wird mich erwarten, aber dieses Bedürfnis, es öffentlich zu zeigen, auch in der Stadt präsent zu sein, auch wahrgenommen zu werden. Es war durchaus auch das Fernsehen da, der RBB und das ist klar. Und wir standen erste Reihe, aber auch um zu zeigen, als Christin möchte ich zeigen Toleranz, bunte Vielfalt und es geht miteinander.
Wenn Sie sagen, also Sie wussten nicht, wie viele Leute da kommen, in der Großstadt müssen es ja immer mehrere 10.000 sein, um so ein Gefühl der Stärke zu erzeugen. Wie ist das in einer Kleinstadt wie Spremberg? Wie
viel waren das? Also wir waren geschätzte 300 und das ist für so eine kurzfristig organisierte Demonstration.
Das war Ende Januar, glaube ich, ne?
Ja, richtig. Schon nicht zu erwarten gewesen und ein ganz positives, tragendes Gefühl. Auch mit dem, wie man sich gezeigt hat, die Plakate in einer großen Vielfalt. Und es waren nicht ausschließlich vielleicht Parteien oder direkt organisierte Verbände, sondern auch die waren da. Es waren wirklich Bürger der Stadt da.
Also man kannte sich?
Ja.
Das ist ja das Kennzeichen einer Kleinstadt irgendwie. Ja. Ne? 22.000 Einwohner, glaube ich, hat Spremberg so.
Durch die Eingemeindung der Dörfer, ja.
Kennt jeder jeden? Naja, das ist mal so ein geflügeltes Wort, aber
auf jeden Fall natürlich nicht jeder jeden. Man kann zugeordnet werden.
Begegnet sich immer wieder, ne?
Ja, man begegnet sich immer wieder. Und das kann durchaus zu einem, also für mich war es zu einem ganz positiven Aha-Effekt, wem ich dann auch auf solchen Demonstrationen begegnet bin. Und
ja. Ich hatte jetzt gleich von der anderen Seite gedacht, dass man ja auch vielleicht vom Straßenrand aus angesprochen wird und sich rechtfertigen muss. Oder so, das ist vielleicht eher so ein negatives Erkennen.
Das wussten wir nicht und das war gar nicht der Fall. Also es war wirklich, nun weiß ich nicht, ist es wirklich Feigheit der Gegenseite, ist es Ignoranz, auch Bequemlichkeit. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich ein typisches Kleinstadtmerkmal ist, dass man ungern so nach außen geht. Also man hat seine Meinung, man spricht sie aus, auch gerne in Familien, in Nachbarschaft, im Bekanntenkreis. Da ist auch sowas alles Thema. Aber wir sind nicht die Menschen, die im Allgemeinen sehr nach außen leben.
Aber jetzt war der Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, ich muss nach außen gehen.
Ja.
Weil das Unwohlsein so gestiegen ist. Also so, Sie sagten, Sie haben diesen einen konkreten Anlass wegen der Partei Die Rechte gehabt. Aber das war ja gleichzeitig eben diese große Welle eben durch diese Enthüllungen, diese journalistischen Enthüllungen dieses Geheimtreffens, an dem AfD-Teilnehmer dabei waren und wo es eben um diese Deportation in großem Stil eigentlich ging, verklausuliert, aber darum ging es. Also das schwang ja alles mit.
Richtig.
Hat das zu Ihrem Unwohlsein beigetragen?
Ja, also auch schon beängstigend. Also ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Mensch, aber diese Entwicklung, das macht mir große Sorge. Also dass man dann so, gerade weil ich auch durch meinen Beruf viel Kontakt mit älteren Menschen habe, die ihre Ängste ja auch aussprechen. Und wenn wir vor Ort sind, wir verrichten unsere Arbeit nicht im Stillen.
Sie reden mit den Leuten.
Natürlich. Und dann gibt es auch solche Themen, weil Nachrichten geschaut werden, weil es so präsent ist. Und es sind die letzten Zeitzeugen, die oft sicherlich auch nur Kind waren, aber die noch berichten können, die dann diese Ängste auch aussprechen. Aber das sind nicht die Menschen, die jetzt noch nach draußen gehen und sagen, halt, stopp, wo geht diese Entwicklung hin? Und meine Sorge ist halt einfach, ich habe mich mein ganzes Leben, besonders in der Schulzeit, gefragt, wie konnte Deutschland damals in diese Situation kommen? Wie konnte man so blind sein, vieles nicht erkennen oder erkennen wollen? Und momentan habe ich so das Gefühl, wenn wir nicht aufpassen, können wir wieder in so eine Richtung gehen.
Und Sie wollten dann nicht die schweigende Mehrheit sein, die das irgendwie verpasst hat, den Zeitpunkt zu sagen, nicht mit
dagegen
mir.
Zu steuern,
Die AfD hat in den letzten Bundestagswahlen die meisten Stimmen aller Parteien in Spremberg geholt und würde vor CDU und SPD liegen, wenn am Sonntag ein neuer Landtag für Brandenburg gewählt werden würde. Haben Sie das Gefühl, in so einer Art Minderheit zu sein inzwischen?
Ja, vielleicht schon. Aber ich habe natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch auch darüber nachgedacht, bin ich in diesen Konflikten sehr extrem ausgesetzt, muss ich mich oft verteidigen, muss ich nicht. Aber mein Umfeld, ob durch Zufall oder weil man sich dann auch so findet, ist sehr demokratisch, ist sehr offen. Da muss man jetzt nicht immer sich eindeutig positionieren, aber die Grundhaltung, dieses Demokratieverständnis, auch dieses, worauf bin ich stolz, wofür bin ich dankbar, das ist schon da. Aber Demokratie heißt halt auch einfach aushalten. Und es gab ja Gründe, warum diese Entwicklung so passiert ist. Also für mich persönlich, und dazu stehe ich auch, käme es nie in Frage, die AfD zu wählen. Aber ich akzeptiere, dass man bei Wahlen vielleicht so seine Stimme abgibt. Ich habe eher Sorge darüber, ob Menschen, die ihre Stimme dafür abgeben, wirklich bedenken, was sie wählen. Also natürlich macht es mir Sorge, aber inzwischen bin ich auch manchmal so, dass ich sage, vielleicht müssen wir das akzeptieren und wir müssen gucken, wie verhält es sich dann wirklich, wenn da Entscheidungen getroffen werden.
Gehen Sie denn in Gespräche? Also so, Sie haben gesagt, Ihr Umfeld ist demokratisch geprägt. Also so in Ihrem Umfeld mit den Leuten, mit denen Sie sich in der Freizeit oder familiär umgeben sind, da müssen Sie sich auch nicht dauernd positionieren. Wer macht das schon von uns? Das ist ja, man lebt sein Leben, klar. Ja. Aber jetzt beruflich haben Sie ja mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, dann kommen ja offenbar auch ins Gespräch. Das heißt, diejenigen, die überlegen oder ihr Kreuz bei der AfD machen oder das jedenfalls sagen, also so begegnet Ihnen das auch im Gespräch?
Seltener wirklich ein richtiges, sinnvolles Gespräch, aber natürlich weiß ich von vielen, die sagen, du kannst nicht anders mehr wählen als die AfD und ja, diese Sprüche, die da oben, ne, das ist wirklich sehr, sehr, sehr präsent. Aber meine Strategie ist anders und ich glaube...
Wie ist denn Ihre Strategie?
Aktiv zu sein. Ich will nicht das Opfer sein. Ich möchte nicht da sitzen und jammern und sagen, ich kann nichts bewirken und die machen mit uns, was sie wollen. Und ich möchte mich dem nicht so aussetzen, weil es gut tut mir gut, wenn ich das Gefühl habe, ich mache was. Weil Pessimismus oder dieses Opfersein
von den Umständen
Entwicklungen, von dem wir können ja gar nichts dagegen tun, das macht krank und das möchte ich nicht. Und es hilft einfach so dieses Gefühl, aktiv zu sein in verschiedensten Formen. Ich bin also ehrenamtlich sehr, sehr aktiv. Das hilft mir persönlich.
Wenn Sie so in solchen Gesprächen sind oder es so mitbekommen, dieses Gefühl, man kann, was Sie gesagt haben, man kann doch schon gar nichts anderes mehr wählen.
Ja.
Was sagen Sie dann?
Also in die Kommunikation muss man gehen, wenn es der andere der gegenüber auch zulässt. Das ist nämlich auch so eine Sache, wenn man sehr verbohrt ist. Wenn man natürlich hinterfragt, was erwartest du dir denn dann? Oder was sollen die anders machen? Oder wenn man wirklich dann vielleicht mit Fakten käme oder nachfragt, wie kommst du jetzt dazu, wo hast du die Zahlen her? Dann sind manchmal so eine Gespräche ganz schnell beendet, weil es oft eher ein Gefühl ist. Also dieser Frust äußert sich so und es steckt nicht wirklich. Ich denke auch, dass Menschen, die die AfD wählen, jetzt in meinem Umfeld oder so, das sind doch alles nicht schlechte Menschen, was wir als schlechte Menschen bezeichnen. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich denke nur, dass ihnen nicht bewusst ist, dass sie vielleicht sich nie mit dem Parteiprogramm auseinandergesetzt haben, dass sie auch nicht hinterfragen, wo soll denn das Geld herkommen oder wenn wir jetzt alle Flüchtlinge oder Migranten aus dem Land werfen, dann ist so viel Geld da, dass alles wieder paradiesisch ist. Wie naiv ist das? Es sind oft Äußerung des Frustes vom Gegenüber. Und das kann ich schon, also diese Gefühle kann ich sehr gut nachvollziehen, die kann ich sehr gut verstehen, weil auch mich Ängste treffen. Also die Krise, in der wir stecken, die kann ich ja nicht wegreden. Ich kann ja auch nicht alles schönreden, was so politisch passiert. Kann ich nicht. Aber ich sage immer, die Alternative ist für mich nicht die Alternative.
Die Alternative ist es jedenfalls nicht, okay.
Also für mich, ja.
Ja, ich höre da so ein bisschen heraus, dass Sie sich ja auch vorher Gedanken gemacht haben, gehe ich jetzt eigentlich auf die Straße oder nicht? War da auch mal so der Gedanke, wenn ich da jetzt auf die Straße gehe, dann mache ich ja auch ein Wir und Die auf.
Vielleicht war es einfacher. Ich habe einen Banner mitgehalten, auf dem ein Psalm stand. Also ich gehe aus christlicher Sicht, auch als Christin dahin. Das ist jetzt meine persönliche Entscheidung, dass ich nicht die AfD wählen würde. Ich habe bei dieser Demonstration aber ganz klar gegen rechtsextrem demonstriert. Und das war mir wichtig. Und dazu stehe ich sehr wohl. Und vielleicht auch wollte ich mich zeigen, wer mich kennt. Aha. So tickt sie, so denkt sie. Und wenn mich dann jemand anspricht und ein Gespräch sucht, bin ich dankbar und gehe da nicht aus dem Weg. Aber das machen dann die Menschen schon nicht mehr.
Also irgendwie ein interessanter Gedanke, ne? Also so dieses, wie überwindet man die Spaltung? Empfinden Sie eine Spaltung in der Gesellschaft? Also jetzt, wenn Sie in Spremberg beispielsweise gucken, wenn wir da mal so ein bisschen...
Noch nicht. Ich weiß nicht, wo es hingehen wird.
Empfinden sie noch nicht?
Nein, also persönlich noch nicht, weil es schon Thema ist, es ist aber nicht das beherrschende Thema. Noch können wir das ist vielleicht auch so ein Privileg der Kleinstadt. Wir müssen ja miteinander im Alltag auch gut, wir wollen auch gut zurechtkommen, dass man dem nicht alles unterordnet, dass unser Alltag auch respektvoll und gut funktionieren kann.
Weil man keine Ausweichmöglichkeit hat. Also wenn man zum Beispiel jetzt der Bäcker, der Fleischer, was weiß ich, der Schuhverkäufer oder so, man weiß, der hat eine ganz andere Meinung als ich, aber ich bin ja auf ihn angewiesen. So, meinen Sie das so?
Vielleicht. Natürlich bleibt einem die Entscheidung immer noch, dann zu sagen, wenn jemand sehr laut und sehr polarisierend und populistisch unterwegs ist, da wäre es meine Entscheidung zu sagen, da kaufe ich nicht ein, da bin ich nicht mehr zu Gast. Das ist meine Meinung schon, aber das ist ja nicht die Mehrheit. Nein, es ist ähnlich wie zu Corona-Zeiten, wo wir auch aushalten mussten. Unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen, da waren auch Konflikte, ganz große.
Es fällt unserer Gesellschaft sehr schwer, ne, sowas auszuhalten.
Ja, auch immer wertschätzend zu bleiben, immer respektvoll miteinander umzugehen.
Wobei gerade jetzt vielleicht ja auch die Gefahr besteht, dass man diesem, wir müssen ja miteinander auskommen, auch die Dinge so ein bisschen unter den Teppich kehrt, oder? Es wird ja auch Leuten vorgeworfen, ich erinnere an diese Schulvorkommnisse in Burg und auch darüber hinaus, wenn man das anspricht, also ein rechtsextremes Klima, zum Teil so Vorkommnisse, wenn man die anspricht, wird man als Nestbeschmutzer tituliert oder muss sich beschimpfen lassen.
Das stimmt. Wir Menschen neigen aber generell immer zu irgendetwas sehr klar zu deklarieren. Ne? Das ist so und das ist so. Und das will ich auch überhaupt nicht schönreden. Ich muss auch dazu sagen, dass unsere Töchter, also ich habe zwei Töchter, dass die in Hoyerswerda in Sachsen auf ein christliches Gymnasium gegangen sind, wo uns diese Wertevorstellungen so wichtig waren, dass wir das gemacht haben. Die haben also einen längeren Schulweg in Kauf genommen. Also das wollte ich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt immer so viele noch Zwischennuancen. Also ich möchte mich dagegen verwehren, immer so sehr zu pauschalisieren. Aber man kann trotzdem eine Meinung haben und die vertrete ich und dazu stehe ich. Also rechtsextrem geht gar nicht.
Und deswegen sind Sie eben ja auch auf die Straße gegangen.
Ja.
Sie haben auch gesagt, das hat so gut getan, also zu sehen, die ist dabei, der ist dabei. Wir haben mit wenigen gerechnet und waren dann mehrere hundert. Das ist eine Ermutigung, das ist auch irgendwie Rückenwind. Hat der angehalten?
Ja. Der hat angehalten. Wir waren ja so mit die Ersten und die Demonstrationen halten ja an. Jetzt war es letztes Wochenende Weißwasser, ist auch die nächstgelegene Kreisstadt, wie wir früher gesagt haben. Also in ähnlichen Strukturen oder Größenordnungen. Und dieses Anhaltende, davor hatte ich Angst. Das ist so ein einmal Aufflammen und dann war es wieder, sind wir alle wieder verschwunden. Das hält an. Wer es sehen will, der sieht es auch. Wer es nicht sehen will, der verschließt von Anfang an die Augen. Auch davor, dass wir demonstriert haben. Mhm. Also wer das nicht wahrhaben will, der sieht doch das nicht. Aber mich trägt es. Und ich will auch Teil davon sein. Und ich bin ganz, ganz stolz darauf, dass wir jetzt Ende Februar als Kirchengemeinde einen Preis bekommen haben in Baden-Württemberg für unsere aktive Arbeit, auch für die Demokratie und für diese Gruppe Unteilbar, dass man auf uns aufmerksam wird. Also wir sind nicht Spree mit Berg, Spremberg, also hinter dem Berg, sondern wir werden wahrgenommen. Und das ist uns oft nicht bewusst, dass wir auch was zeigen können oder auch was sind. Wir können auch stolz sein auf uns. Da sind wir sehr zurückhaltend, der Menschenschlag vielleicht.
Ich würde gerne einen Ihrer Musikwünsche erfüllen, weil ich fand, das passte jetzt gerade so gut mit diesem Stimme erheben. Sie haben sich den Liedermacher Gerhard Schöne gewünscht.
Ja, Gerhard Schöne begleitet mich von Kindheit an. Seine Kinderlieder sind natürlich legendär, wurden weitergegeben, aber auch dieses Lied, das ich ausgewählt habe, mit wenigen Worten, aber so präzise genau das getroffen, dieses Gefühl. Und bin auch dankbar, dass er immer noch so aktiv ist und die nächsten Generationen begeistern kann. Ja, spricht mir aus dem Herzen.
Wir hören jetzt den Titel, den Sie sich ausgesucht haben. Spar deinen Wein, nicht für morgen.
Spar deinen Wein nicht auf für morgen. Sind Freunde da, so schenke ein. Leg, was du hast, in ihre Mitte. Du schenken wird man reich allein.
Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit Katrin Noack. Sie lebt in Spremberg, arbeitet als ambulante Pflegeschwester und hat sich Gerhard Schöne gewünscht. Gerhard Schöne ist Liedermacher in der DDR gewesen. Sie haben Kindheitserinnerungen, haben Sie gesagt. Und er ist einer der wenigen, die ja auch nach 1990 erfolgreich eben geblieben ist. Ja. Sie waren 89 gerade 21.
Ja.
Wie sah Ihr Leben damals aus?
Ja, das ist ja natürlich immer gerade diese Lebensphase, wo man aus der behüteten Kindheit kommt und dann ja in dieses selbstverantwortliche Erwachsenenleben startet. Und natürlich bei mir begleitet auch durch die Veränderung des Landes.
Sie waren auf einer Schule, einer russisch geprägten
Russische Schule, so haben wir es genannt. Das war also, ich bin in Hoyerswerda ab der dritten Klasse dann auf diese Schule gegangen. Wir haben dann also viel zeitiger mit dem Sprachunterricht auf Russisch angefangen. Wir waren ja eine große Stadt mit sehr vielen Kindern. Da gab es die Möglichkeit, dass begabtere Kinder in diese besonders geförderte Schule kamen. Und wir schon ein bisschen in die Richtung gelenkt wurden, vielleicht auch Russisch-Dolmetscher oder sowas. Aber wir auch die Möglichkeit hatten, alle das Abitur zu machen, was ja für mich dann selbstverständlich war, aber mir dann im Nachhinein erst oft bewusst wurde, dass es nicht allen ermöglicht wurde. Und so habe ich eigentlich mein Leben von der Planung her sehr vorbestimmt gesehen.
War Ihnen aber gar nicht bewusst, es war einfach, Sie liefen in den Bahnen, die für Sie...
Ja, und die waren für mich zu dem Zeitpunkt ganz vollkommen in Ordnung. Mhm. Wir hatten also keine Westverwandtschaft, ich hatte also in der Kindheit und frühen Jugend gar nicht diese Berührung mit diesen Konflikten, denen manche ausgesetzt waren. Deswegen kann ich halt nur nicht nostalgisch oder verklärend zurückgucken, sondern einfach ganz aufrecht sagen, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, eine schöne Schulzeit und war im Reinen mit mir und meinem damaligen Land auch.
Ja, Sie haben 87 Abitur gemacht.
Richtig.
Und wollten Medizin studieren, glaube ich, oder haben Medizin studiert.
Ja, ich habe ein Jahr, das war damals so üblich, ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet und da kamen die ersten, also das sogenannte Vorpraktikum, da kamen die ersten Berührungen damit, dass hier nicht allen alles so gefällt oder es so gut geht, weil ganz oft Ärzte, vor allen Dingen Ärzte, aber auch Krankenschwestern plötzlich nicht mehr da waren. Mhm. Ich schon auch ohne Ausbildung relativ zeitig in der Verantwortung war für Patienten. Und habe dann 88 mein Studium angefangen und in Leipzig.
Ach, in Leipzig waren Sie da?
Ja, ich habe in Leipzig studiert.
Ja, waren da Sie ja mittendrin.
Dann. Mittendrin. Und da fehlte mir noch die Überzeugung, aber auch der Mut. Ich war nicht bei einer Demonstration und das gebe ich ganz offen zu, weil auch Angst war, würde mir man den Studienplatz wegnehmen, würden Familie darunter leiden. Es war ja nicht klar, wie geht es aus.
Ich finde es ja wiederum mutig, eben auch seine Ängste zuzugeben.
Ja.
Seit wann können Sie das?
Weiß ich nicht, im Laufe der Zeit. Auch mein Leben war, das war damals vielleicht auch der erste große Schnitt, nicht immer geradlinig und voller Sonnenschein.
Was war deine Schattenseite damals?
Dass ich bis zum Abitur wenig Aufwand betreiben musste und in der Schule immer allerbeste Leistung hatte. Und so war mein Medizinstudium nicht. Ich hatte nie gelernt, richtig lernen zu müssen. Und es fiel mir schwer und ich kam einfach mit meiner Prüfungsangst nicht klar. Das war für mich das erste Mal das Gefühl des Versagens. Und ich habe aus freien Stücken, ich bin also nicht in die Wiederholung gegangen, habe nach 2 Jahren Studium mich exmatrikulieren lassen und habe einen neuen Lebensweg eingeschlagen. Aber es hat mich alles geformt zu dem Menschen, der ich jetzt bin.
Ja, das stimmt. Aber damals, Sie haben gesagt, also es ist schon ein Gefühl des Versagens.
Ja.
Also Sie haben dann eine Ausbildung zur Krankenschwester.
Richtig. Meine Eltern kommen beide aus dem Bergbau. Auch die weitere Verwandtschaft, es ist naheliegend, wenn man hier im Lausitzer Revier groß wird. Und es war niemand bis dahin in medizinischen oder pflegerischen Richtung. Und ich habe aber gemerkt, ja, das will ich, das ist meins. Und habe dann ganz klassisch Krankenschwester gelernt. Hatte zu dem Zeitpunkt schon meine Tochter, also sie war noch Baby. Und habe gemerkt, das ist es, was ich mir...
Ja.
Und bis heute.
Das ist aber ganz spannend auch zu hören, was da alles so parallel lief, ne, zu der Zeit. Also erstens 88 und dann ja eben auch 89, also 88, 89 in Leipzig sein.
Richtig.
Studium aufnehmen, überfordert sein, Gefühl von Versagen abbrechen müssen, gleichzeitig aber offenbar eine Liebe gefunden, ein Kind bekommen, mit einer neuen Ausbildung angefangen und das Land ist ein anderes, als es vorher war. Das ist ja ein ziemlicher, ja, das ist ja eine ziemlich geballte Ladung.
Richtig. Im Rückblick ist es unglaublich.
Ja.
Und diesen Fragen musste ich mich auch stellen, als meine jüngere Tochter vor vielleicht 5 Jahren fragte, Oma, Opa, die haben den Krieg und das noch so mitgemacht und ihr habt die Wende mitgemacht, habt ihr damals Wende gesagt? Ja, rückblickend, ne, auf die, und da habe ich gesagt, Theresa heißt meine Tochter, ich sage, Theresa, wir haben unser Leben gelebt. Wir haben jeden Tag gelebt und nicht jeder Tag war geprägt von diesen großen politischen Einflüssen und wir waren jung, wir haben auch da und die Sehnsucht, 92 ein Kind zu bekommen, das war der erste ein Geburtenknick im Osten, ne? Dieses, aber das ist auch ein Privileg dieser Lebensphase, dieser Jugend, dass man
es einfach zu machen.
Es einfach zu machen.
Sie haben vorhin von der Schule gesprochen, auf der Sie waren. Und ja. dass die Bahn eigentlich so ein bisschen vorgebahnt war.
Ja.
Wir haben jetzt mitgekriegt, so ist es dann nicht mehr gelaufen. Aber Sie waren ja auch mit sich im Reinen, haben Sie ausdrücklich gesagt.
Richtig.
Mit sich im Reinen. Das heißt, was hat Ihnen der Sozialismus der DDR bedeutet? Und was hat das Verschwinden des Sozialismus dann bedeutet für Sie?
Das, womit die Erwachsenen kämpfen mussten, das habe ich als Kind ja noch nicht gehabt. Wo bekomme ich die Bückware, wie man so schön sagt, wie kann ich es, der Trabant weiterfuhr oder solche Sachen. Damit war ich ja nicht belastet. Und es war für mich, natürlich war ich geprägt. Und diese Ansichten vom Sozialismus an sich, die finde ich ja bis heute nicht alle zu verteufeln. Warum? Nicht alles ist dem Konsum unterzuordnen, nicht alles wird geprägt. Na, das ist manchmal jetzt, wo man dann so sagen könnte, ihr jammert jetzt, ihr wolltet alle den Kapitalismus, wir müssen auch ein bisschen damit klarkommen. Mhm. Also man kann nicht immer nur das Positive sich nehmen, also das gibt es einfach nicht.
Ja. Aber ist bei Ihnen, also ganz persönlich, auch, ist da auch sowas wie eine Enttäuschung zurückgeblieben oder verstehen Sie die Enttäuschung der anderen darüber? Wobei ich gerade raushöre, nee, Sie sagen, wir sind schon selbstverantwortlich dafür, ne?
Ja, habe ich mir damals in dem nicht diese Gedanken gemacht.
Es war auch in dieser Wendezeit nicht.
Auch da war ich nicht der Mensch, der sich als Opfer gesehen hat. Ich habe immer vorwärts leben müssen oder gelebt. Und natürlich waren vielleicht persönliche Dinge einfach näher an mir dran.
Also da passierte einfach so viel. Ne?
Passierte so viel. Mhm.
Haben Ihre Eltern ihre Arbeit behalten? Also weil das ist ja wirklich ein...
Ja. Mhm. Und vielleicht ist es auch deshalb, dass ich nicht so diese Ängste hatte. Mein Vati ist allerdings gerade zur Wendezeit sehr schwer erkrankt und dann berentet worden. Aber meine Mutti hat, also die Fachlichkeit wurde sehr anerkannt. Und das ist natürlich, muss man auch mal sagen, sie wurde danach mehr oder besser bezahlt, entsprechend ihrer Fähigkeiten.
Also eine ganz andere Erfahrung, als Großteil der DDR-Bürger
richtig,
gemacht hat.
Richtig,
okay.
Auch ja, das.
Okay.
Das ist natürlich ein Privileg.
Dann haben Sie das ganz anders erlebt,
ja.
Also auch in Ihrem Umfeld anders erlebt. Denn diese berufliche Entwicklung, die ist ja nun wirklich vielen versagt worden.
Richtig. Aha. Und deswegen maß ich mir da gar kein Pauschalurteil an, warum manche haben sehr große Abstürze in ihrer Biografie verkraften müssen. Ne?
Und da sind viele Fehler, wenn man es mal so lapidar sagen will, begangen worden. Ja. Sie haben vorhin die Kirchengemeinde erwähnt und Sie haben auch die kirchliche Erziehung Ihrer Töchter erwähnt. Also Sie in Spremberg lebend sind die dann in Hoyerswerda auf die Schule gegangen. Aber in der Schilderung Ihrer Jugend und im Erwachsenwerden kam die Kirche jetzt noch gar nicht vor. Wann ist die denn in Ihr Leben getreten?
Ja, das ist wirklich sagenhaft. Ne? Ich bin ein richtig sozialistisches Vorzeigekind bei den Pionieren und in der FDJ und habe da auch Posten bekleidet, nenne ich das mal so. Mhm. Also es war so, es wurde mir zugetraut, aber vielleicht war ich auch einfach ein sehr braves Kind, was gut in dieses Muster passte. Aber sich für andere zu engagieren, solidarisch zu sein, das hat mich natürlich schon in der Kindheit geprägt, aber sozialistisch. Und in Hoyerswerda, dieser Vorzeigestadt, spielte Kirche kaum eine Rolle. Es war keine gewachsene Gemeinde da, die in dieser riesigen, wir haben ja dann wirklich 80.000 Einwohner gehabt, war das einfach nicht präsent. Es war nicht, und wenn wir im Urlaub waren, habe ich mir gerne Kirchen angeguckt und ich war immer auch interessiert daran, aber nicht als im Glauben.
Es war ein Bauwerk.
Es war ein Bauwerk, historisch, Kunstwerk, sowas. Und als ich meinen jetzigen Mann, also wir sind inzwischen ja auch schon sehr lange zusammen, also in zweiter Ehe, als ich ihn kennenlernte und er wirklich ganz klassisch dieses mit Glauben aufgewachsen ist und das verinnerlicht hat.
Auch aus dem
Osten, hier in Spremberg, also auf dem Dorf bei Spremberg. Er auch keine Jugendweihe gemacht hat, sondern nur konfirmiert wurde. Und ihm dieser Glauben, also zu seinem Leben gehörte, von Geburt an, auch seine Familie. Da gab es mehrere Familien, die das auch so gelebt haben. Jetzt nicht mit jedem Sonntag in der Kirche, das will ich nicht missverstanden wissen, aber es gehörte zu ihrem Leben. Und seine Oma, für mich im Wahnsinn eine fromme Frau, die so in sich stabil war mit ihrem Glauben. Und ich kam dazu und es war einfach so ein Tolerieren am Anfang. Und als sich unsere Tochter, gemeinsame Tochter ankündigte und wir dann völlig unromantisch aber beschlossen haben, es wäre Zeit doch zu heiraten, da war es so das Romantischste, was er mir sagte, für mich ist nur eine vor Gott geschlossene Ehe eine wahre Ehe und das kann ich mir nur mit dir vorstellen. Das war für mich selbstverständlich, dass ich ihm diesen Wunsch erfülle. Da war ich weder gläubig, noch gehörte ich einer Kirchengemeinde an und es ist mit der Zeit gekommen.
Also wirklich so eine Spätberufene.
Ganz spät. Ja, ich sage das auch immer schelmisch, ich bin eine Spätberufene. Mir fehlt also auch die christliche Bildung, also die man so durchläuft, wer das kennt über Christenlehre und Konfirmandenunterricht, also in der evangelischen Kirche so. Das fehlt mir bis heute, aber das habe ich ein bisschen nachgeholt, weil meine Kinder ja auf ein christliches Gymnasium gingen.
Haben sie mitgelernt sozusagen.
Und irgendwann, ich kann es nicht an einem Datum ausmachen, aber irgendwann habe ich gespürt, dass mehr. Ich würde heute vieles sagen, das waren Gotteserfahrungen, wenn man aufmerksam dafür ist.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ist es jetzt wirklich der Glaube oder ist es eigentlich wieder das soziale Engagement, was Kirche für Sie jetzt ausmacht?
Untrennbar, ist das miteinander verbunden, untrennbar.
Also ist Glaube, wirklich Glaube auch noch dazugekommen?
Ja, mal weniger täglich zu fühlen, ja, da gibt es immer Phasen im Leben, wo man sich dem da mehr verbunden fühlt oder wo man es auch aus Gewohnheit vielleicht manches macht, sicherlich, aber das ist nicht zu trennen. Ja, aber es ist verwoben miteinander, durchaus. So bin ich halt.
Vielleicht machen wir jetzt mal wieder eine Musik.
Gern.
Pause. Und weil wir gerade recht intensiv dabei waren, so den Weg finden, ne?
Ja.
Haben Sie gesagt, das verbindet Sie mit Sinéad O'Connor.
Ja, es ist diese Musik, die sich ein bisschen abhob von dem anderen oder vielleicht von der schon abflachenden neuen deutschen Welle, die wir natürlich alle mitgemacht haben, die mich aber nie so berührt hat. Und Nothing Compares to You ist von der Musik, nicht vom Inhalt her, also nicht vom Text her, das habe ich damals auch kaum verstanden, wenn ich das zugebe, aber von der Musik her so nicht Mainstream gewesen, so ein bisschen was anderes und das hat mich berührt und ja, getragen auch so durch diese unbeschwertere Jugendzeit, die man auch hatte.
Hören wir jetzt Sinéad O'Connor, Musikwunsch von Katrin Noack hier im RBB Kulturgespräch.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away.
Sie sind hier im Gespräch auf RBB Kultur. Katrin Noack ist gelernte Krankenschwester. Wir haben uns eben übrigens gerade darüber unterhalten, Krankenschwester. Sie mögen den Begriff Krankenschwester eigentlich noch.
Ja, steht auch so in meiner Berufsurkunde. Und ich mag das bis
heute. Die Sie wann bekommen haben?
Oh, 95. Und bin seitdem Krankenschwester.
Und wollte noch immer Schwester genannt werden.
Wollte ich gerne immer genannt werden bis heute. Und es ist in meinem jetzigen Arbeitsbereich, in der ganz klassischen ambulanten Pflege, die vorrangig, nicht ausschließlich, aber vorrangig mit älteren Menschen zu tun hat, hilfreich und vertrauensfördernd. Und ich wenn ich das selbst entscheide, finde ich das auch nicht diskriminierend, dass ich nicht Frau Noack bin, sondern dass ich die Schwester Katrin bin. Und
das ist wieder aber wichtig, was Sie sagen, wenn ich das selbst entscheide. Ne? Sie haben das selbst entschieden.
Ja.
Sie haben auch in der Klinik gearbeitet, aber mit der Geburt Ihrer zweiten Tochter sind Sie in einen ambulanten Dienst eben gewechselt, in dem Sie bis heute sind, nie wieder zurück.
Ja, unfreiwillig. Ich hatte nach dem Scheitern meiner ersten Ehe, bin ich zurück in meine Heimat gekommen und habe dabei erst gemerkt, wie sehr ich die vermisst habe. Habe da auch sehr, sehr schnell meinen jetzigen Mann kennengelernt. Das war vielleicht gut so. Und bin dann im Klinikum in Hoyerswerda im OP gewesen. Es hatte sich alles so gefügt. War dort sehr, sehr gerne. Aber der Wunsch nach noch einem gemeinsamen Kind war groß. Und es war die Zeit, wo wir alle mit also über befristete Verträge gehalten wurden. Und es mir dadurch nach der Geburt und nach dem ein Jahr Erziehungszeit nicht möglich war, zurückzukommen. Also das lief nicht gut. Mhm. Man hatte mich schon eingeplant und ich bekam einfach an einem Freitag meine Unterlagen zugeschickt, wir stellen nicht ein. Und das waren so, das sind so Momente, die prägen sich so ein. Und da habe ich gesagt, so möchte ich niemals mit Menschen umgehen. Das ist so geringschätzig. Und ich vermisse die Hierarchien im Krankenhaus auf gar keinen Fall. Und habe dann geguckt, ja, wo kann ich denn nun Lohn und Brot finden und in meinem Beruf. Und da war es eine winzige Annonce von der Lebenshilfe in Spremberg. Sie sucht eine Krankenschwester für den ambulanten Dienst.
War ja auch nicht so einfach, ne? Mit dem
war nicht so selbstverständlich.
Mit den Arbeitsplätzen in der Zeit.
Nicht so wie jetzt, wo uns diese Fachkräfte so fehlen.
Also Sie hatten auch Ängste.
Ja, und um eine Familie über Wasser zu halten, mussten beide arbeiten. Und aus diesem Provisorium sind jetzt über 20 Jahre geworden. Und inzwischen ist es auch wie eine Familie.
Weil ich frage deswegen auch so nach, weil man eigentlich so vom ambulanten Pflegedienst so selten was Positives hört. Wir erfahren so viel, so der Zeitdruck, unter dem sie stehen, unter dem die Pflege leidet. Also so, dass diese Umstände sind ja zum Teil so heftig.
Und sind sie durchaus. Das kann man auch nicht so verallgemeinern, weil uns ist es gelungen, das nicht so zu haben. Also da bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Wir sind ein sehr kleines Team und wir sind schon wirklich ein Team. Und wir fangen uns auf und wir überlasten uns nicht. Wir müssen dadurch leider manchmal Anfragen ablehnen, jemanden zu betreuen und auf Einnahmen zu verzichten, weil wir uns verpflichtet fühlen, den Menschen in ihrer Lebensphase beizustehen und nicht in diesen Zeitdruck zu kommen. Und es gelingt. Wir sind ja wirtschaftlich trotzdem stark genug.
Und so, also mit dieser Zeit und mit diesem Vertrauen, von dem Sie auch schon gesprochen haben, kommen Sie eben auch mit den Leuten ins Gespräch. Ich glaube sowieso, dass Sie wahrscheinlich schon jemand sind, der Menschen aufschließen kann, ins Gespräch zu gehen, oder?
Ja, das ist, ich würde das nicht als Verdienst oder so bezeichnen, sondern es ist einfach eine Gabe.
Und dann bekommen Sie natürlich auch eine Menge von den Ängsten und Sorgen mit. Ne? Nicht nur der alten Menschen, sondern eben auch der Familien.
Ja.
Was beobachten Sie denn da? Sagen Sie, es verändert sich etwas in unserer Lausitz?
Ob es nun jetzt Lausitz-typisch ist, das würde ich vielleicht sogar bestreiten. Es ist einfach, das sind diese Veränderungen, mit denen wir umgehen müssen. Wir selbst zu Hause, also meine Schwiegereltern wohnen mit im Haus, ein Zweifamilienhaus, also auch unsere Kinder haben dadurch mitgekriegt, wie die Generationen miteinander leben und füreinander einstehen. Aber das ist eine Ausnahme, das ist mir schon bewusst. Dieser Wandel, dass vieles über Fremde geleistet werden muss, das ist eine nicht aufzuhaltende Entwicklung in der Gesellschaft.
Was vielleicht aber die Lausitz nochmal, also anders als andere Landschaften oder Orte in Deutschland bewerkstelligen muss, ist ja ein ganz großer Strukturwandel. Das Wort Transformation steht hier überall.
Ja.
Sie haben gesagt, Ihre Eltern kommen aus dem Bergbau, also aus der Kohleförderung, nehme ich mal an.
Ja.
Was spüren Sie da bei den Leuten? Wie kommt dieser Weg weg von der Kohle? Wie kommt das hier an? Wie gehen die Leute hier damit um?
Auch sehr pragmatisch in vielen Sachen. Spremberg, muss man dazu sagen, liegt genau zwischen Cottbus und Hoyerswerda, wer das so geografisch mal einordnen möchte. Und Cottbus und Hoyerswerda sind die großen Bergbaustädte gewesen. Und Spremberg hing da dazwischen und war anders, ist anders geprägt. Also Tuchmacherindustrie, Bürstenfabrik, das Sprehlerwerk, was viele kennen, also was so heute noch produktiv ist und Laminat und sowas produziert.
Also dieses Sprehlakat früher und im Westen hieß es Resopal.
Richtig, genau. Und Landwirtschaft. Nicht die wohlhabenden, von der Kohle lebenden, sondern eher auch manchmal die kritischen, weil hier wurden Dörfer abgebaggert. Es wurde umgesiedelt. Auch wir leben, ich lebe in dem Dorf Sellissen, also Ortsteil von Spremberg, aber der Ort Heidemühl wurde umgesiedelt, gleich in unsere Nachbarschaft, ganz, ganz eng. Das sind Sachen, die geprägt haben und der Strukturwandel ist spürbar durch die Jugend, die weg ist.
Kommen wir gleich nochmal drauf, weil dieses mit dem Abbaggern, also das sind doch Wunden, oder?
Oh ja.
Also da stelle ich mir vor, dass das Wunden sind, die da sind. So, gerissen durch den Braunkohleabbau.
Ja.
Und gleichzeitig war man abhängig von der Braunkohle.
Ja.
Das zerreißt einen doch irgendwie, oder? Also weil Sie gerade sagen, da sind die Leute geprägt von, also von so einem Zerrissenheitsgefühl
vielleicht auch. Irgendwo schon. Mhm. Das ist auch dadurch, dass ich so groß wurde mit der Kohle und als man dann jugendlich war, in der Ferienarbeit auch in der Kohle gearbeitet, also im Vermessungswesen da gearbeitet habe und auch alles Finanzielle, muss man sagen, ging es uns gut durch die Kohle. Mein Mann wieder, der nicht dieses Positive, wenn man das als positiv bezeichnet, hatte, ist da komplett anderer Meinung als ich, wenn im Rückblick, nicht? Denn er hat diese mit dieser Umsiedlung, mit diesem rausgerissen werden. In Spremberg gibt es eine Kirche, die umgesetzt wurde, weil das Dorf abgebaggert wurde, die dann wieder aufgebaut wurde. Er hat dann einen anderen Blick darauf. Also nicht wehmütig, sondern endlich hat das ein Ende, diese Heimat so zu verändern. Natürlich sind wir auf dem Weg zu einer schönen Seenlandschaft. Das ist wieder so. Es gibt Positives. Und es gibt dabei immer auch das Negative und man muss beides anerkennen.
Und Sie haben jetzt gerade, wo ich Sie da unterbrochen habe, gesagt, erkennen kann man die Transformation auch daran, dass die Jugend weg ist.
Ja, die Jugend ist weg. Bin dankbar, dass unsere große Tochter weiterhin da ist, aber sie ist auch so schlecht kann ich es nicht vorgelebt haben, ist auch in die medizinische Richtung gegangen. Sie ist Medizinpädagogin und gelernte Krankenschwester auch. Diese Bereiche, ja, da ist noch Jugend da, aber wir können ja nicht unbedingt nur aus Alten, zu der Generation zählen wir schon, und dann der Pflege bestehen. Ja. Das sind Wandelsachen und man gibt sich Mühe, diesen Strukturwandel hinzubekommen, aber der ist oftmals doch auch vorbei an allem. Also auch die vielen Gelder, die kommen.
Es kommen nämlich immens viele Gelder.
Sehr, sehr viele.
Mhm.
Die werden, das wird auch von unserer Bevölkerung wahrgenommen, die gelangen nicht dorthin, wo ein wirklich nachhaltiger Strukturwandel möglich ist. Wir haben keine Autobahnanbindung, es ist so schwierig, wir bräuchten Industrie, wir bräuchten halt also auch wirklich lukrative Einkommensmöglichkeiten. Und da nützt es nicht wirklich, wenn irgendwo ein Spaßbad gebaut wird. Das ist nicht Strukturwandel.
Ja, auf der Seite jetzt beispielsweise, also im Netz guckt diese Gegend, da haben sich, ich weiß gar nicht, Sachsen und Brandenburg übergreifend so ganz viele Gemeinden, ich glaube über 50 Gemeinden zusammengeschlossen zum sogenannten Lausitzring. Und da hatte ich den Eindruck, wenn ich da auf der Seite gucke, man guckt schon positiv nach vorne, was jetzt hier alles angesiedelt wird und wie es jetzt eingeleitet wird. Und ich hatte auch Kontakt zu einer Initiative, die sich Heme Fehlste nennt, also die Leute wieder nach Heme, nach Hause, in die Heimat ziehen will und auch durchaus Glück hat. Also viele kommen ja auch wieder, aber das ist noch nicht wirklich wahrnehmbar, sagen Sie. Also
Nicht ausreichend. Also wir haben die Generation verloren und damit auch die Nachfolgenden, die nach der Wendezeit, also vielleicht auch meine Generation und aber jünger auch. Ich sage so, bis die jetzt über 40 sind. Da fehlen sehr viele, weil die schon für die Ausbildung weggehen mussten, weil sie dort dann ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben, Familie gegründet haben, Haus gebaut haben oder. Die kommen nicht zurück. Es kommen manchmal die etwas Jüngeren zurück, so ist meine private Wahrnehmung, die, wenn sie jetzt selber in der Familienphase sind, es schätzen, wenn jetzt die Eltern in der Nähe sind, wenn auch die Kinderunterbringung, also Kindertagesstätten, Hortmöglichkeiten deutlich besser sind.
Wohnungsmarkt vorhanden ist.
Richtig. Ja. Die kommen zurück, aber diese andere Generation, die schon ein bisschen drüber sind vom Alter her, Die kommen nicht zurück.
Also umso wichtiger wäre ja für diese Transformation, dass also die Gegend braucht Arbeitskräfte, Fachkräfte, Menschen einfach.
Ja.
Und da sind wir ja auch wieder so ein bisschen, da schließt sich auch der Kreis zum Anfang wieder. Auch aus dem Ausland braucht man im Übrigen Menschen. Die AfD als stärkste Partei verschreckt natürlich auch ganz viele.
Oh, ne?
Also wie was macht dieses schlechte Image Ostdeutschlands oder aber auch gerade der Lausitz, was macht das mit Ihnen?
Ja, das ist für mich so bitter und ich kann das ja nur eben durch die Teilnahme an der Demonstration oder durch mein Ehrenamt in der Kirchgemeinde, wo wir zum Beispiel die Gruppe Together haben für ukrainische Flüchtlinge, wo wir auch dieses Unteilbar, also wo wir ganz bewusst auch zeigen wollen, hier leben Menschen, denen bist du, denen liegt das, dein Schicksal schon am Herzen. Und ich will nicht sagen, alle, die zu uns kommen, sind ganz wundervolle Menschen, die hier ihren Beitrag leisten. Das, aber sind wir doch Deutschen auch nicht alle. Also die wir uns anmaßen zu sagen, das ist hier unser. Was sind wir? Wir sind alle nur einen winzigen Abschnitt, ein Atemzug sind wir, wenn man die Menschheitsgeschichte betrachtet, auf dieser Welt. Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Mir gefällt dieses Bild immer, weil es stimmt, dieses Privileg der Geburt. Ja. Ist doch nicht unser Verdienst, dass wir das Glück hatten, hier geboren zu werden. Es gibt einschneidende Veränderungen und vor 5 Jahren war unser Geld alles mehr wert, das wissen wir ja alle und wir haben eigentlich schon im Überfluss und im Luxus gelebt. Und trotzdem gucken wir doch mal rechts und links in die anderen Länder oder auch weltweit. Es geht uns doch immer noch gut. Und das maße ich mir an zu sagen, unser Familieneinkommen ist nicht riesig. Mein Mann ist vor 11 Jahren schwer an Krebs erkrankt und wir sind dankbar, dass er das überlebt hat und ist aber seitdem auch nicht mehr erwerbstätig. Also sprich, wir kommen mit einer kleinen Rente aus. Aber wir sind so dankbar für vieles Gute. Es ist immer die Sichtweise. Und ich würde mir so wünschen, dass viele einfach erkennen, was auch noch so viel Gutes gibt und es uns auch noch gut geht.
Und deswegen gehen Sie eben auf die Straße und deswegen sprechen Sie hier auch über sich. Das ist ja auch ein Mut, ne? Öffentlich von sich zu erzählen.
Ja, das ist manchmal passieren Dinge, die man ja so nicht herbeigesehnt oder auch nicht mal angedacht hat. Und ja, es war Mut. Ich habe auch Rücksprache gehalten mit meinen Nächsten, die einen gesagt haben, ja, mache das. Du kannst das. Du bist so. Und andere sagen, ach, so sind wir nicht. Was hast du denn da im Radio zu suchen? Es ist doch nichts Besonderes.
Ich freue mich, dass Sie genau davon erzählt haben, von dem ganz normalen Leben. Und danke Ihnen da auch sehr herzlich für, Katrin Noack. Und kann jetzt eigentlich nur noch einen letzten Musikwunsch erfüllen.
Ich danke auch für diese Erfahrung. Im Rückblick staunt man über sich selbst, was man sich manchmal auch zutraut. Und das wünsche ich uns allen.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Welche Musik hören wir, um diese Gedanken sacken zu lassen?
Ich bin da gefolgt einer Empfehlung meiner jüngeren Tochter, der Theresa, die gesagt hat, das ist so eine schöne Musik und das ist genau das, was dir gefallen wird, auch was dich ausmacht. Arrival of Birds. Da freue ich mich, wenn wir das spielen.
Arrival of Birds, das ist aus dem Disney-Film Arrival of the Birds. Und wir hören das London Metropolitan Orchestra. Und ich danke für das Interesse unserer Hörerinnen und Hörer. Und Sie können das Gespräch wie immer finden in unserer App oder in der ARD Audiothek.